Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Absehbar wird Kevin Warsh Jerome Powell als Fed-Chef beerben und die Börsen weltweit waren alles andere als amüsiert. Praktisch alle Risikoassets sind massiv unter Druck geraten, der Dollar hat aufgewertet, Edelmetalle haben massiv an Wert verloren. Ist das gerechtfertigt oder nicht? Genau das möchte ich in dieser kurzen und knappen Folge gerne aus meiner Sicht besprechen. Legen wir los. So, bevor ich einen kleinen schlauen Reminder gleich an den Anfang stelle, möchte ich angesichts der Volatilität hier gerne mal mit euch einen Zeitstempel teilen. Ich nehme diese Podcast-Folge auf am Montag um 9.36 Uhr. Unter dem Eindruck eines sehr schwachen Marktes, der sich allerdings jetzt in der ersten Handelsstunde wieder erholt hat, zumindest zum Teil, also Gold minus 5,5%, Silber minus 8%, das waren schon zweistellige Kursabschläge. Der Nikkei hat sich fast 900 Punkte erholt in einer Stunde. Der DAX war deutlich tiefer, Bitcoin war deutlich im Minus, Ether und, und. Unter diesem Eindruck nehme ich jetzt diese Podcast-Folge auf, denn der Grund Nummer eins, der hier immer wieder genannt wird, hat einen Namen und dieser Name lautet Kevin Warsh. Da kommen wir gleich zu. Was ich allerdings an dieser Stelle auch sagen möchte, weil ich muss sagen, manchmal fühlt sich das auch gar nicht so gesund an, weil ich natürlich in den sozialen Medien, zum einen auf den Kanälen, in denen ich unterwegs bin, mir dann die Kommentare durchlese, in der By the Dip App, in der viele von euch dabei sind, mir die Kommentare durchlese, ja, auch zuletzt, weil mein Leben ja nicht anstrengend genug ist, auch noch auf X, ehemals Twitter, einige Kommentare durchlese. Es gibt aber einige gute Analysten dort. Können wir mal in einer separaten Folge gerne besprechen. Und gerade, jetzt nehmen wir mal nur den deutschsprachigen Bereich. Wisst ihr, was ganz, ganz häufig erscheint? So Kommentare wie, na, jetzt gehe erstmal an die Seitenlinie. Also jetzt will ich erstmal sehen, wie sich die Lage beruhigt. Und dann kommt meist die Begründung. Und die ist ganz eng verknüpft mit dem, was jeweils den Anleger am stärksten emotional beschäftigt. Also zum Beispiel, ich will erstmal sehen, was hier in den Edelmetallen los ist. Ich will erstmal sehen, wie sich die Kryptos, das ist ja schließlich unser Risikogradmesser, wann die sich erholen. Ich möchte erstmal sehen, ob sich der DAX stabilisiert oder auch XYZ-Index, ob der sich stabilisiert, einer meiner Lieblingsgründe. Ich möchte erstmal warten, bis es sich stabilisiert. Ich möchte erstmal schauen, wie die Geschichte um Trump sich entwickelt. Ich möchte erstmal schauen, wie sich die Geschichte um den neuen Notenbankchef entwickeln wird und. Das ist natürlich das Gegenteil von Antizyklik. Und Antizyklik ist einem langfristigen Portfolio etwas Sinnvolles. Und ich weiß, wie leicht es ist, wenn jemand darüber redet, zu sagen, ja, das mache ich auch. Ist doch klar. Wenn ich bullish bin für einmal Hand hoch, also ich kann es ja nicht sehen. Also, wer ist alles bullish für Rohstoffe? Wer ist immer noch mittelfristig bullish für Kryptos? Ich habe übrigens, meine Hand bleibt oben die ganze Zeit. Wer glaubt, dass wir in den Indizes neue Allzeithochs sehen? Meine Hand ist immer noch oben. So, wenn ich jetzt natürlich aber bei all diesen Gedanken, das sind ja eher längerfristige Geschichten. Also sagen wir mal, der Aktienmarkt ist mit Blick auf die nächsten Monate. Rohstoffe sogar noch ein bisschen länger. Wer dann sagt, an Tagen, wo es 5%, 6% oder wie am Freitag zweistellig fällt, ich warte erstmal, bis sich das stabilisiert. Der wird natürlich nie antizyklische Käufe hingeben. Denn was eigentlich dahinter steckt, ist, ich möchte, dass der Markt steigt und dann kommt sehr häufig, jetzt nochmal ein kleiner Rücksetzer, dann kaufe ich, weil jetzt bin ich committed. Und dann kommt der Rücksetzer, ja, das fühlt sich jetzt doch sehr unsicher. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ihr müsst einen Plan haben. Das Beste, was diesem Monat bisher passieren konnte, ist, dass sehr, sehr viele Anleger ihre Sparpläne auf den ersten Handelstag des Monats gelegt haben. Das heißt also, heute Morgen ihr hört ja dann Dienstagmorgen das Ganze, wurden wahrscheinlich ganz viele Sparpläne zu ziemlich guten Kursen ausgeführt. Und das ist für viele Anleger auch genau richtig, weil es ihnen eben nicht gelingt, diese Antizyklik manuell umzusetzen, dann sind solche Sparpläne besser. Ist natürlich mehr oder weniger Zufall. Oft ist der erste Handelstag im Monat, deswegen ist es auch nicht meine Empfehlung, nämlich ein starker Tag, weil die Mittelzuflüsse so groß sind. Vielleicht muss man dann auch noch mit weiterfallenden Kursen rechnen, weil wenn diese Mittelzuflüsse schon dann nicht dazu führen, dass sich hier Kurse erholen, ich möchte hier gar keinen Boden ausrufen für irgendwas. Ich weiß nur, wie viele Anleger sagen, ich kaufe antizyklisch, aber dann fühlt sich es irgendwie anders an. So, und ein Hinweis auch noch. Ich habe gestern im Video gesagt, dass ich meine erste Bitcoin-Tranche seit langem mal wieder gekauft habe. Das ist klar keine Empfehlung. Mein langfristiger Stop bei Bitcoin liegt immer noch bei null. Wäre natürlich nicht happy. Mein Anteil ist auf knapp unter 9% gesunken im großen Portfolio. Einfach deshalb, weil die Bitcoin-Notierungen zurückgekommen sind. Dafür haben allerdings die Edelmetalle rasant aufgeholt. Also es war ja mal fast doppelt so viel. Ich kann es euch nicht auf Heller und Pfennig sagen, aber müssten fast wieder gleich groß sein. Ja, wohl dem, der Sachwerte hat, diversifiziert. Also ich habe gekauft und wer das als letzter Hinweis, und dann sprechen wir über Kevin Warsh, wer sagt, ja, mit Wallet und hier und da, das ist mir alles zu aufwendig und ich kann das verstehen. Es gibt Bitcoin-ETNs und Bitcoin-ETCs und ich dachte mir, Achtung, Antizyklik, ich schaue genau jetzt drauf und zwar am Mittwoch im kostenlosen Report. Also welche sind die bekanntesten ETNs, ETCs? In Deutschland darf es halt kein Bitcoin-ETF geben, weil in einem ETF in Deutschland nicht nur ein Basiswert drin liegen darf. So, einfach eine rechtliche Geschichte. Und die allermeisten dieser ETCs, sorry, vielleicht kann man das schneller abspielen, die allermeisten dieser ETCs sorgen aber auch für Steuerfreiheit nach einem Jahr, wenn sie physisch hinterlegt sind. Also, da muss man drauf schauen, dass man den richtigen kauft. Bespreche ich am Mittwoch im kostenlosen Report. Link findet ihr in den Shownotes oder unter www.lars-erichsen.de. Und jetzt sprechen wir über Kevin Warsh. 30. Januar, meine ich, ist es gewesen. Da hat Trump Kevin Warsh als neuen Fed-Chairman nominiert. Und überraschenderweise, wirklich überraschenderweise, haben die Märkte reagiert. Ich dachte, hätte mir das einer vor einer Woche gesagt, auch mit dem Kandidaten hätte ich gesagt, mehr oder weniger Non-Event. Aber, und es kann natürlich Zufall sein, aber vielleicht ist es auch nicht. Gold ist eingebrochen, Silber ist eingebrochen, der S&P 500 ist unter Druck geraten, der US-Dollar-Index war deutlich stärker, Bitcoin ist weiter abgestürzt. Und die, nennen wir es mal, öffentliche Interpretation dieser Bewegung ist zwar eine Paradoxe, wird aber überall wiederholt. Nämlich, die Märkte würdigen auf der einen Seite die Nominierung als positives Signal, und zwar für die Fed-Unabhängigkeit. Und weil ich das jetzt nicht jedes Mal wieder sagen möchte, ich glaube nicht, dass Donald Trump das Signal der Fed-Unabhängigkeit hier senden wollte. Der Kollaps in Gold und Silber wird aber dann als Zeichen gewertet, dass Investoren nun weniger Inflation und mehr Stabilität erwarten, weil man sich vermeintlich angeschaut hat, wofür stand Kevin Warsh denn in der Vergangenheit. Es mag also auf den ersten Blick schlüssig erscheinen, dass keine totale Marionette hier hingekommen ist und dass man dann sagt, oh ja, jetzt wird die Fed wahrscheinlich doch unabhängig bleiben. Wenn dem denn mal so wäre, würde ich mich sehr viel wohler fühlen, weil ich die Unabhängigkeit der Institutionen in den USA, explizit in den USA, in großer Gefahr sehe. Und ich glaube, das ist langfristig für einen US-Investor keine gute Idee. Genauso wie ich hier auch schon häufiger äußert habe, dass ich glaube, dass das für die USA langfristig, und damit meine ich wirklich Zeiträume, viele, viele Jahre plus, auch der Umbau der Wirtschaft, so wie sie jetzt gerade vorangetrieben wird, ebenfalls das Standing der USA in der Welt verschlechtern wird. Aber sowas passiert nicht im Laufe von Monaten und auch nicht in wenigen Jahren. Und ich kann nur immer wieder daran erinnern, wir kennen ja noch nicht die US-Präsidentin den US-Präsidenten, der auf Donald Trump folgt. Und wer darauf folgt, das wissen wir alles noch nicht. Es wird alles momentan immer so in die Zukunft fortgeschrieben, als ob die Dinge in Stein gemeißelt seien. Das ist aber in einer Demokratie, und die USA sind, Stand jetzt, eine Demokratie in einer schwierigen Phase, sie sind eine Demokratie, kann sich so etwas ändern. Und ich glaube, immer wenn Bewegungen ganz besonders stark in eine Richtung gehen, entwickelt sich zwangsläufig mit Verzögerung auch eine starke Bewegung auf der anderen Seite. So, Hintergrund, Kevin Walsh, 55, habe ich das eigentlich, kann ich meine, das weiß ich jetzt aus dem Kopf, das hätte ich auch mal genau nachgucken können, es spielt aber keine große Rolle. 55 Jahre alt, also ein junger Mann, zumindest mit Blick auf Institutionen, Stanford-Absolvent, Harvard, Morgan Stanley gearbeitet, Mergers Acquisitions, kennt sich also aus in der Finanzwelt, 2006 bis 2011 Fed-Governor unter Bush und damit natürlich auch der jüngste Fed-Governor, damals ja unter 40 gewesen. Während der Finanzkrise 2008 hat er maßgeblich an den Notfallprogrammen mitgearbeitet. Seit 2011 Hoover Institution. Sorry. Montagmorgen. Stanford, gut bekannter von Stanley Druckenmiller. Das sollte bei mir ja schon mal irgendwelche sympathischen Assoziationen hervorrufen. Ich kenne Stanley Druckenmiller logischerweise nicht. Das heißt logischerweise, kann ja noch kommen. Nicht persönlich, halte ihn aber für einen der cleversten Wall Street Akteure. Und er war schon mal Finalist für die, als Fed Chairman, nämlich 2017. Und damals hatte Donald Trump Jerome Powell gewählt. Was, und Achtung, das muss man dann auch mal in die Geschichtsbücher reinschreiben, was er heute als Fehler bezeichnet. Das ist, glaube ich, der einzige Fehler, den Donald Trump jemals bei sich gesehen hat. Muss man ja auch mal mitschreiben. Also der Mann ist absolut zur Reflexion fähig. Die persönlichen Verbindungen von Kevin Walsh und Donald Trump sind sehr, sehr eng. Der Schwiegervater Ronald Lauder ist ein natürlich Milliardär, ist ein enger Trump-Freund, ein großer Spender gewesen und Teil von Trumps Economic Advisory Group 2016. Warum ist der Markt so skeptisch? Weil Walsh von 2006 bis 2011 als ausgesprochener Inflationshawk, also Falke, galt. Selbst während der Arbeitslosigkeit, also nach der Finanzkrise 2008, war die in den USA, lag die mal bei rund 10%, hat er beharrlich vor Inflation gewarnt, die übrigens nicht kam, 10 Jahre lang. Und noch länger. Er hat massiv Quantitative Easing kritisiert. Er sagt, es ist viel zu aggressiv. Wir brauchen eine deutlich straffere Geldpolitik. Das ist 15 Jahre her. In den letzten 12 bis 18 Monaten hat sich seine Rhetorik stark gewandelt. Er fordert und hat immer wieder gefordert von Jerome Powell, die Zinsen zu senken. Er sagt, Powell hat eine zu langsame Taktung. Er argumentiert, dass Produktivitätssteigerung, also durch KI, durch Automatisierung, Wachstum ohne Inflation ermöglichen. Die Märkte sagen, Walsh im übertriebenen Stil, vielleicht waren die letzten 2-3 Tage auch ein bisschen übertrieben. Walsh ist also hawkisch und er wird sich Trump widersetzen. So, und das lassen wir jetzt mal wirken. Da ist also ein US-Präsident, dem wir zu, was trauen wir ihm nicht zu? Und jetzt könnt ihr selber in eurem Kopf durchgehen. Gibt es irgendwas, was wir ihm nicht zutrauen? So, und der wird von Donald Trump, ich staune, ich habe übers Wochenende wirklich gestaunt, was für Kommentare ich gelesen habe. Also, Trump war es, der ihn ernannt hat. Und wir glauben, er hat da jemanden ernannt, bei dem er nicht das Gefühl hat, er könne ihn in einer gewissen Art und Weise, in was für einer Welt leben wir denn? Und wisst ihr was, ich mache dir jetzt schon mal das wichtigste Fazit. Zwischendurch werden Gewinne mitgenommen. Wir haben sehr steile Bewegungen gesehen, eine glasklare Fahnenstange in Silber. Selbst Kupfer, und ich bin bullisch für Rohstoffe, das ging sehr schnell. Wir haben es in einigen Werten einfach sehr, sehr schnelle Entwicklungen gesehen und man braucht dann eine Erklärung, um zu verkaufen. An einer Stelle, wo es eigentlich keine andere Erklärung gibt, als das Sentiment war einfach zu hot. Und bitteschön, wo waren Sie denn? Wo sind denn diese, wenn ich noch einmal das Wort physische Käufer in Shanghai höre und China und so weiter, was für ein Kram man sich da dann auch noch, also wenn man das schon wiedergibt, dann muss man die Story komplett schreiben. Aber am Wochenende war dann nicht mehr der chinesische Käufer, sondern eine konzertierte Aktion von JP. Wenn dem so ist, wenn man also glaubt, und ich kann das nie ausschließen, dass JP Morgan einer konzertierten Aktion mit einigen großen Häusern und, wie ich dann auch noch gelesen habe, auch noch Notenbanken, als ob die sich um so einen kümmerlichen kleinen Markt kümmern würden. Also in einer konzertierten Aktion hat man dann den Silberpreis, der im Übrigen von 30 auf 120 Dollar in wenigen Monaten gestiegen ist. Da hat man dann gesagt, jetzt bringen wir sie mal alle zu Fall. Also, wenn das so ist, warum ist man denn dann in diesem Markt investiert? Warum sollte man das machen? Warum sollte man sich dieser Manipulation aussetzen? Als Kämpfer für die Gerechtigkeit? Hinten und vorne passt das alles nicht zusammen. So, kommen wir wieder zurück und stellen uns die Frage, sollte Donald Trump, ist es irgendwie realistisch, dass er hier also jemanden eingesetzt hat, der seine Marschroute nicht mitgeht? Ich halte das für völlig abwegig. Kevin Warsh kennt die Fed von innen. Er versteht institutionelle Mechanismen. Ich bin ehrlicherweise nicht ganz unglücklich, obwohl ich bei es kaum einen Politiker in der Trump-Administration gibt, ob direkt oder indirekt, bei dem ich erkenne, dass er es politisch überleben würde, auch mal eine andere Meinung zu formulieren. Dennoch denke ich, dass Donald Trump zumindest vor nicht laufenden Kameras auf Leute wie Scott Bessent hört. Und Kevin Warsh ist grundsätzlich jemand, der auch versteht, wie der Finanzmarkt funktioniert. Und das sollte uns zumindest teilweise beruhigen. 2008, das war richtig, bis 2011 war er gegen QE und er war für höhere Zinsen. Die Reputation an der Wall Street ist zumindest bisher einigermaßen makellos. Dieses Vertrauensvotum, was der Markt auf der einen Seite ihm geben mag, oder die Unabhängigkeit seiner Person, dass die überhaupt so hoch gehalten wird, finde ich grundsätzlich schon mal positiv. Dass man aber auf die Idee kommt, dass der Markt hier wirklich nachhaltig crasht, weil Kevin Warsh als zu hawkisch gilt, obwohl Donald Trump ihn nominiert hat, um niedrigere Zinsen durchzusetzen. Das ist einfach etwas, ganz ehrlich, ich verstehe das. Manchmal muss man Dinge erklären und die sind durch nichts zu erklären als durch einen Stimmungsumschwung und sei nur vorübergehend. Aber das ist nun wirklich eine Story, auf die wäre ich nicht gekommen. Kevin Warsh kennt seinen Auftrag. Trump hat doch nicht monatelang spekuliert und öffentlich das Ganze gemacht, um dann jemanden zu nominieren, der ihm widerspricht. Die Nominierung ist ja erfolgt nach Monaten öffentlicher Attacken auf Powell. Er hat völlig hanebüchen, wahrscheinlich zumindest, ich kenne ja die Internas nicht, Ermittlungen gegen Jerome Powell angestellt, also wegen dieser Renovierungskosten am Fed-Gebäude. Könnte ein Vorwand sein. Er fordert ständig viel niedrigere Zinsen. Kevin Hassett war ursprünglich der Favorit, galt aber als etwas zu Trump nah, was dann wiederum diese Unabhängigkeitssorgen schürte. Zumindest könnte man einige Bewegungen am Bondmarkt so interpretieren. Und unter dem Aspekt ist Kevin Warsh vielleicht sogar die klügere Wahl, weil er eben das wissen wir jetzt, am Markt offensichtlich die Credibility, die Glaubwürdigkeit hat, um zu tun, was Trump will, ohne dass er aber aussieht wie eine Marionette. Und deswegen glaube ich, dass das, I hate to say it, aber was eine clevere Wahl war. Ob sie Donald Trump selber getroffen hat oder ob es Strategen waren, ich weiß es nicht. Ihr seht, wie schwer es mir fällt, dem Mann hier Cleverness zu unterstellen. Ja, und er hat am Wochenende zweimal, wie er geschrieben hat, Melania-Doku geguckt. Meine Güte, was wird die froh sein. Und Jeff Bezos auch. Schneller hat keiner die 40 Millionen als Indira. Ist auch egal. Hör mal auf jetzt mit deinem Trump-Bashing. Aber seid doch mal ehrlich, es ist nicht ganz einfach, Zeitung aufzuschlagen und dann zu sagen, ja, It is like it is. So, ich glaube, das ist eine, Kevin Walsh ist eine recht clevere Wahl. Ist kein Zufall. Er wird die politische Positionierung, die die Fed antreten soll, nicht verändern. Die Produktivitätsstory, die Kevin Walsh hier benutzt hat, ist, wenn man so will, die Exit-Ramp für Donald Trump. Denn wenn KI und Automatisierung die Produktivität steigern, also Wachstum ohne Inflation geschehen kann, rechtfertigt das niedrigere Zinsen. Und das ist genau die Story, die Donald Trump braucht. Inflation 2,7%. Wir wissen nicht, wie schnell sie runterkommt. Sie ist niedriger, als man das vor einem Jahr gedacht hätte. Habe ich hier drüber gesprochen. Das rechtfertigt allerdings keine Zinsen deutlich darunter. Das ist das aber, was wir, glaube ich, sehen werden. Und das kann natürlich später zu einer Falle führen, aus der man nur schwerlich rauskommt. Aber soweit wage ich mich mal erneut aus der Deckung. Später, also was 2027, 2028 passiert, ist momentan nicht die Frage, sondern was passiert in diesem Jahr und was passiert vor den Midterm Elections. Und diese Produktivitätsstory gibt Kevin Walsh sozusagen die intellektuelle Deckung für eine dovische Policy, also eine taubenhafte Politik. So, ich breche es jetzt mal ab. Man könnte jetzt noch weiter runtergehen und man könnte den Plan von Kevin Walsh besprechen. Im Übrigen, was ihr dann auch noch hören werdet, nur schon mal als Vorbereitung. Vielleicht ist ja dieser schwache Tag, diese schwache Periode, kann natürlich sich noch ein paar Tage fortsetzen. Meine Güte, wir haben letzte Woche Allzeithoch gesehen. Man darf auch mal korrigieren. Aber ihr werdet hören, ja, Kevin Walsh will ja die Bilanz verkleinern. Also im Kontext von Trumps Agenda. Massive Defizite, Infrastrukturausgaben. Kann die Fed Treasuries kaufen, um Zinsen niedrig zu halten? Das ist ein pragmatischer Ansatz, die Balance Sheet zu expandieren. Verpacken kann man das zum Beispiel, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Donald Trump hat darüber gesprochen, als eine Housing Affordability Initiative. Also, wenn der Kongress unter Trump will, dass die Fed die Wirtschaft ankurbelt, ist es kein Verstoß gegen Unabhängigkeit, sondern es ist dann Pflichterfüllung, wenn die politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und wenn man zum Beispiel sagt, wir wollen den Leuten ermöglichen, Häuser zu kaufen, niedrige Zinsen, und wir wollen gleichzeitig, dass sie sich nicht ärmer fühlen, niedrigere Zinsen, dann ist das ja ein politischer Auftrag. Und die Fed hat ja, selbst wenn sie oft als unabhängig beschrieben wird, einen politischen Auftrag. Und deswegen ist für mich das einigermaßen kongruent, was wir hier sehen. Und vielleicht noch als abschließendes Fazit, falls das nicht deutlich genug durchgedrungen ist. Aus meiner Sicht ist Kevin Walsh genau der Mann, den Trump da haben möchte. Das bedeutet nicht, dass er rücksichtslos Geld drucken wird, aber es bedeutet, dass er einen sehr pragmatischen Kurs fahren wird. Und es bedeutet im Übrigen auch, das möchte ich zum Schluss nochmal wiederholen, dass ich für dieses Jahr bullish bleibe und Korrekturen für kaufenswert halte. Das war's. Und nochmal der Hinweis zu den Bitcoin-ETCs im Report am Mittwoch. Link findet ihr hier in den Shownotes. Wir hören uns am dann Samstag wieder. Bis dahin, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, euer Lars.